Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch an einem neuen Mittwoch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Johannes, eine weitere Folge mit einem weiteren sehr interessanten Gast, mit dem wir, oder zumindest mit dem Unternehmen, für das unser Gast jetzt heute ist, ja eigentlich schon lange mal sprechen wollten, weil die aus der Nachbarschaft kommen, aber es hat bisher nie geklappt. Und umso schöner jetzt heute, Johannes, wir haben endlich jemanden.
Ja, ein herzliches Willkommen an Stefan Leistner. Freut uns wahnsinnig, dass du hierher gefunden hast, dass du die Zeit nehmen konntest, mal zu uns zu kommen. Stefan, ja, du arbeitest bei SFC Energy und am besten überlassen wir dir die Bühne mal, dass du vielleicht ein paar Worte zu dir verlierst. Wie bist du denn ja in dieses Thema Brennstoffzellen hineingekommen und was machst du?
Jawohl, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite und vielen lieben Dank für die Einladung, dass man hier teilnehmen darf. Ich bin schon lange Fan des Podcasts, daher umso besser.
Ja, sehr schön.
Genau, zu mir so ein bisschen Hintergrund. Ich bin bei der SFC Energy AG seit jetzt fast 15 Jahren, habe so ein bisschen die typische SFC-Karriere hingelegt. Vom Praktikant an der Uni und an der Hochschule München, danach Diplomant hier im Hause und dann bin ich nie weggekommen.
Hatte sehr gut.
Genau, anfangs angefangen als Produktmanager, war dann anfangs zuständig für die Freizeitbaureihen. Wir haben da verschiedene Segmente letztendlich. Und ja, habe mich dann meinen Weg so durch das Unternehmen mich durchentwickelt, war dann teilweise erstmal im Produktmanagement ein paar Jahre, dann weitergegangen im Haus in den Energielösungsbereich, das heißt eher so das Projektmanagement. Und auch dann parallel in den Vertrieb, das ist ein bisschen Technikvertrieb gemacht, war ich teilweise für die 2-3 Jahre für die Region in Asia Pacific zuständig. Hier eben als in der Japan, Australien, Neuseeland, China und so die ASEAN-Region. Viel rumgekommen, viel gesehen, super spannend. Und seit 4 Jahren bin ich jetzt, vor 4 Jahren bin ich dann haben wir eine neue Entity aufgemacht im Haus. Man muss so ein bisschen auch den Hintergrund von SFC verstehen. Wir haben früher eigentlich nur Methanol-Brennstoffzellen produziert und entwickelt und heute auch, oder seit 5 Jahren auch Wasserstoff-Brennstoffzellen. Und eben vor 5 Jahren, als dieses neue Thema Wasserstoff bei uns im Haus eingeliefert wurde, bin ich dann eben ins Business Development gewechselt für Wasserstoff und bin heute zuständig für Vertrieb, also Vertriebsleiter für die Region Mitteleuropa, sowie fürs Business Development Wasserstoff. Mhm. Genau. Und ja, wie gesagt, 15 Jahre dabei, mit Höhen und Tiefen miterlebt. Ich meine, ihr kennt ja selber die Hypes, die so kommen und gehen. Ich meine, Wasserstoff als letztes Thema, was jetzt gerade eben so ein bisschen wieder sich sammelt und der Markt sich konsolidiert. Wir hatten das Gleiche vor 12, 13 Jahren schon mit Brennstoffzellen. Da war auch mal, jetzt kommt die Brennstoffzelle, dieser Durchbruch. Das war dann auch irgendwann vorbei. Und nee, wir haben uns gut entwickelt. Wir sind heute ein S-Tax-Unternehmen, sind 500 Mitarbeiter an 8 Standorten, wachsen und, glaube ich, ganz interessant für die Zuhörer und auch generell, sind eigentlich die einzigen Hersteller von Brennstoffzellen, die profitabel sind, also die schwarze Zahlen schreiben und das mit eben kommerziell verfügbaren Produkten, die ja ausgereift sind und auch verfügbar sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von SFC. Mhm.
Du hast das schon angesprochen, die meisten Leute, und da würde ich jetzt auch mal viele von unseren Hörerinnen und Hörern mit dazu zählen, obwohl die natürlich, oder zumindest die meisten von denen ja so ein bisschen aus natürlich, ja, eben aus der Branche kommen und natürlich dann wissen halt, was im Wasserstoffbereich abgeht, was nicht und so weiter, aber trotzdem, die meisten werden euch und den Namen SFC, so wie du es erwähnt hast, wahrscheinlich aus dieser Zeit mit den Methanol-Brennstoffzellen kennen. Im Endeffekt ja seit Jahrzehnten schon aktiv, das hast du ja auch kurz erwähnt. Und ich kann mich auch noch erinnern, als meine Eltern damals, da war ich eigentlich noch ein Kind, ich damals einen Wohnwagen eben halt gekauft haben, da war die Überlegung, ja Mensch, da gäbe es ja hier tatsächlich das Konzept, da könnte man eben sich so eine Brennstoffzelle da reinbauen und hätte dann Strom quasi und kann dann auf irgendeinen Campingplatz fahren, wo es gleich gar keinen Stromanschluss gibt oder sowas. Und wobei ich es jetzt weiß, aber das weißt du natürlich wesentlich besser und kannst es uns jetzt gleich erklären, war das wahrscheinlich die ersten Jahre so ein bisschen ja auch das, was die Firma ja auf der einen Seite natürlich am Leben gehalten hat, aber was dann ja auch dafür gesorgt hat, wahrscheinlich, dass ihr da halt schwarze Zahlen schreibt und wirklich Geld mit dem Thema verdient. Weniger das Thema Wasserstoff wahrscheinlich, oder?
Genau, korrekt. Das war also der Caravaning-Bereich, das ist also dieser Freizeitmarkt, den wir, wie wir den bei uns benennen, war eigentlich unser Einstiegsmarkt. Und das war eben vor, aus historisch gesehen, vor 25 Jahren so ein bisschen die Grundidee, was macht man sozusagen. Also SFC ist so ein bisschen ein Spin-off von der TU München gewesen damals. Mhm. Das waren junge Ingenieure, die sich gedacht haben, hey, das ist eine interessante Technologie. Und da gibt es im Haus noch so Bilder, das kann man leider zeigen, so ein bisschen Konzepte, was man macht. Das ist ja ganz cool, genau. Also die Grundideen, wo diese Brennstoffzellen eingesetzt werden können, zum Beispiel als Energieversorgung für Kamerasysteme oder für Rasenmäher. Also sehr innovativ damals. Realität sah dann ein bisschen anders aus. Wir sind dann eben eher in dieses Thema Caravaning reingekommen, in diesem Freizeitbereich, weil, wie du genau ansprichst, das Thema, ich stehe irgendwo im Feld, auf dem Stellplatz mit meinem Caravan oder eben neben dem Stellplatz, brauche aber Energie für meine Kaffeemaschine, für meinen Caravan. Und da haben wir damals so ein bisschen den Durchbruch geschafft in den kleineren Massenmarkt, würde man sagen. Also es war dann eine Zeit lang, wo wir dann so 2.000, 3.000, 4.000 Brennstoffzellen im Jahr produziert haben. Das war schon ein echt gutes Niveau. Hat uns noch nicht profitabel gemacht. Die Profitabilität kam dann erst die letzten 5 Jahre, muss man ehrlich sagen, wo wir dann wirklich den Volumenmarkt entdeckt haben. Und der Volumenmarkt heute ist ganz klar das industrielle Geschäft. Heißt Brennstoffzellen, die eben eingesetzt werden als netzferne Stromversorgung für Anwendungen wie Videoüberwachung, für Windmessanlagen, für irgendwelche netzfernen Messanlagen, für Öl- und Gasanwendungen. Also es ist ein richtig breites Spektrum, wo eben diese Brennstoffzellen eingesetzt werden. Und dieses Consumer-Caravaning-Bereich, das hat sich über die Zeit halt ein bisschen selber, ja, der Markt ist einfach nicht mehr der, wie er früher war, weil heutzutage gibt es an jedem Campingplatz eine Steckdose. Ja. Es ist sehr viel mit Akkutechnik heutzutage, was man früher eben nicht hatte. Und dadurch ist der Markt so ein bisschen, der Consumermarkt ein bisschen eingebrochen. Auf der anderen Seite ist einfach der Volumenmarkt und wir produzieren heuer fast bis zu 6, 7, 8, ja, fast 10.000 Brennstoffzellen im Jahr. Ne? Also das, und davon ist wirklich, würde ich sagen, 10% noch der Consumerbereich. Und entsprechend würde ich sagen 70-80% der industrielle Bereich mit Methanol-Brennstoffzellen. Genau. Das ist so, bis wo wir herkommen. Und der Wasserstoffbereich, der ist eben vor 5 Jahren dazugekommen mit der Technologie, die wir uns reingeholt haben ins Haus, ist aber definitiv auch ein Fokusmarkt, wo wir Potenzial sehen und Geschäftsfelder sehen. Und was halt auch spannend ist, finde ich, was man halt nicht vergessen darf, so die Brennstoffzelle an sich ist natürlich, hat eine Abhängigkeit von Wasserstoff, Wasserstoffverfügbarkeiten und auch jetzt dem Wasserstofftrend, der aufgekommen ist sozusagen, ist da natürlich mitgeschwommen. Auf der anderen Seite ist Wasserstoff für uns ja ein Betriebsstoff. Also den gab es ja davor schon und es gab schon Anlagen. Es gibt Anwendungen, wo bereits Brennstoffzellen Wasserstoff eingesetzt werden. Und so ein bisschen dieser mediale Boom und Hype, der hat uns eigentlich genutzt sozusagen, um eben das Thema noch mehr zu adressieren, dass da was passiert, dass es da Regularien, Normungen gibt heutzutage, dass viele Projekte umgesetzt wurden. Es wird zwar nicht alles gemacht, aber es wird viel gemacht. Und Brennstoffzellen an sich gibt es ja schon ewig. Ne? Es ist jetzt auch keine neue Technologie. Ne?
Nee, ja, genau. Mhm.
Ja. Aber das heißt dann jetzt, um auch nochmal auf den Start zurückzukommen, das war nicht so, dass die jetzt irgendwie Caravan begeistert waren, die Gründer, sondern dass die einfach gesagt haben, wir haben hier eine Technologie, an die wir glauben und sozusagen genau, Lösungssuchproblem.
Der hat sozusagen das Problem des Konsumenten sozusagen bedient und dann gelöst sozusagen. Ja. Also, und ich finde es aber witzig, weil ich habe auch vor 15 Jahren angefangen. Ich war dann auf diesen Consumer-Messen, den Caravan-Salon und auf der Boot und so weiter. Mhm. Und da war halt immer so einfach diese Autonomie, Autarkie und auch das Marketing dahinter, wie man das bewirbt, ist halt ganz anders, wie es heute ist. Ne? Mhm. Zum Beispiel die Frau, die mit dem Föhn da steht, ne? Die dann im Caravan draußen steht und sich föhnt. Also, ja, genau. Religion, aber das ist halt einfach so, dass es damals gewesen ist. Ne? Und der Markt ist ja auch interessant, weil das sind Leute, die wollen die Freiheit haben, die investieren in den Caravan und das gibt ja auch Modelle, die kosten 100.000, 200.000 plus. Ne? Da geht ist auch oben eigentlich keine Grenze gesetzt. Das heißt, da nochmal in eine Energieversorgung zu investieren, die noch 1% des Investitionsvolumens ausmachen, ist dann auch eine Kleinigkeit. Ne? Also von daher ist es, war es ein sehr attraktiver Markt, sehr innovative Leute, technikbegeistert, technikaffin. Und das war so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen den beiden, ne? Zwischen unserem Produkt und dem Markt letztendlich.
Mhm. Was mich da schon immer eigentlich interessiert hat, vielleicht kannst du das beantworten, ich weiß es nicht, weil du ja natürlich auch noch etwas jünger bist, aber was ich mich schon gefragt habe, ist ja jetzt auch vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren, ja, es gab da natürlich auch schon Wasserstoff, der war ja auch wirklich schon gut verfügbar. Es gab damals schon Wasserstoffflaschen, die man sich hätte besorgen können, mitnehmen können. Und es gab damals ja auch schon Brennstoffzellen, die gibt es ja auch schon viel länger. Mhm. Weißt du, warum seinerzeit dieser Fokus auf die Methanol-Brennstoffzelle entstanden ist? War das wirklich, weil es Handling halt einfach ist wegen Flüssigkeit und so weiter? Oder hatte das irgendwelche spezifischen Gründe? Kannst du dazu was sagen?
Ja, generell ist es schon, was du auch schon ansprichst, sozusagen der Betriebsstoff an sich ist einfach vom Handling sehr einfach und klar gab es in der Zeit auch schon Wasserstoff-Brennstoffzellen und die Technologie an sich, waren bestimmte andere Hersteller drin, aber diese DMFC, wie es ja als Technologie heißt, Direct Methanol Fuel Cell, die gab es eben so noch nicht kommerziell auf dem Markt und man hat eben hier eine Lücke gesehen, die technologisch damals innovativ war. Du hast halt den klaren Vorteil mit Methanol, einmal den Betriebsstoff, das Handling, aber halt auch im System den Vorteil, dass du sozusagen keine Drücke bedienst, du hast sozusagen keine Gaskomponenten verbaut und gerade bei den Leistungsklassen, die wir abdecken in den Brennstoffzellen, das sind 100 Watt, 500 Watt oder so, also unter dem KW, da ist halt die Materialkostenbasis bei Methanol besser von den Komponenten her als im Wasserstoffbereich, weil es einfach viel einfacher ist. Mhm. Und auch ein interessanter Fakt, in den Brennstoffzellen, in den Direkt-Methanol-Brennstoffzellen, wir führen zwar 100% Methanol zu als Betriebsstoff, aber im Gerät, in der Brennstoffzelle, haben wir 97% Wasser und 3% Methanol. Das heißt, wir haben ein Wasser-Methanol-Gemisch, weil ja sozusagen aus der chemischen Reaktion, dann auch Wasser emittiert wird und das spielen wir zurück, dass man sozusagen entsprechend den Wasserhaushalt in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur auf einem gewissen Niveau halten. Mhm. Und das macht es halt, wie gesagt, das ist dann Wasser, ein Wassergemisch und das macht es halt im Handling sehr, sehr einfach, auch im innerhalb des Geräts, ne? Und nicht nur den Betriebsstoff. Mhm.
Ja. Mussten da dann irgendwie Methanol-Komponenten entwickelt werden, industrialisiert werden oder war das damals quasi alles verfügbar auf dem Markt? Weil du meintest ja, es ist eine Lücke gewesen, diese kleinen Stromversorgungen mit Methanol, da braucht man dann auch ganz sozusagen kleine Komponenten, die halt für diese niedrigen Volumenströme auch ausgelegt sind. War das dann so, dass da das alles in-house entwickelt werden musste? Oder gab es da eine Reihe an Zulieferern, sodass man dann eigentlich nur noch in Anführungszeichen zusammenbauen musste?
Ja, also es ist sozusagen, wir komponententechnisch gibt es wenige Komponenten, die wir selber entwickelt haben oder entwickeln. Es gibt viele Zukaufkomponenten, die wir einfach auf dem Markt entsprechend gesourced haben oder zugekauft haben, dann validiert wurden, ob sie sozusagen auch der Chemikalie Methanol standhaben. Das ist ja genau die Schwierigkeit, was du sagst. Genau das. Man hat Komponenten auf dem Markt, zum Beispiel kleine Dosierpumpen oder so für irgendeine Anwendung. Die muss aber natürlich auch mit der Chemikalie Methanol funktionieren. Und das natürlich auch bei tiefen Temperaturen und so weiter und so fort. Heißt, wir mussten natürlich schon erstmal gucken, was ist am Markt verfügbar für Komponenten, was gibt es für Pumpen zum Beispiel oder Schläuche oder Materialien, die eben standhalten, mussten die validieren und das natürlich auf Langzeit, dann als Komponente, dann in dem Gerät und dann sozusagen auf Dauer im Feld. Ne? Also diese ganze Validierung von dem Gesamtkonzept, dass es auch funktional ist, das war eigentlich so ein bisschen, glaube ich, die anfängliche Problematik, dass du halt einfach dann richtige Komponenten findest, die auswählst, die testet, validierst und dann entsprechend einsetzen kannst. Und da müssen die im Gesamtsystem auch noch funktionieren, in dem Betriebspunkt, in dem wir arbeiten. Mhm. Und das machen wir heute eigentlich immer noch so. Das heißt, wir entwickeln oder produzieren natürlich Produkte, aber es gibt dann immer wieder Komponenten, die abgekündigt werden, die nicht weitergeführt werden, wo wir eine Lieferantenumstellung haben, wo wir Kosten reduzieren wollen oder können oder neue Materialien einsetzen, die entwickelt werden oder uns vorgestellt werden, die passen. Wir müssen natürlich mit jeder neuen Komponente einen kompletten Validierungszyklus fahren, Dauertests machen, Temperaturtests, Zyklentests und so weiter als einzelne Komponente und dann aber auch wieder das Gleiche im Gerät, bis man die dann wirklich einsetzen kann. Also das ist eigentlich so ein bisschen, ja, das ist eben die Komplexität hinter dieser Serienproduktion, dass du halt auf Dauer auch produzieren kannst, eine Second Source hast und so weiter. Und das macht es schwierig. Da gibt es einige Komponenten wie interne Tanksysteme als Beispiel, die dann entwickelt werden mit Materialien, die getestet werden. Aber der Rest sind eigentlich Zukaufteile, wie eben Pumpen oder Schläuche oder so, die auf dem Markt verfügbar sind.
Wie beurteilst du denn die Situation mit den Lieferanten jetzt gerade auch wieder halt im Vergleich zu früher? Ich finde das wahnsinnig spannend auch, dass wir jetzt halt mit dir und mit SFC hier mal ein Unternehmen auch hier im Podcast haben, die das wirklich schon seit Jahrzehnten machen. Weil normalerweise natürlich wir, ja logischerweise ist auch interessant, wir haben viele Startups hier zu Besuch an der Bar und auch Unternehmen, die vielleicht schon größer sind, aber die sich halt auch erst dann halt, was weiß ich, halt seit 3, 4, 5, 6 Jahren mit dem Thema Wasserstoff oder mit dem Thema Brennstoffzelle beschäftigen quasi. Und deshalb für mich super, super spannend, jetzt wirklich diese jahrzehntelange Erfahrung hier mal sozusagen anzapfen zu können. Wie beurteilst du denn die Situation mit den Zulieferern und mit den Lieferanten? Jetzt ist es ja so, jetzt gerade so Zeitraum der letzten 5 Jahre, speziell das Thema Wasserstoff, so ein bisschen in aller Munde und große Wasserstoffstrategien verabschiedet, großer Hochlauf angekündigt, natürlich alles nicht so leicht, wissen wir alle. Aber hat sich die Situation mit den Zulieferern, mit den Lieferanten für eure Systeme, für euch sozusagen dadurch verbessert, indem sich die Zahl von Anbietern erhöht hat und auch die sozusagen vielleicht die Vorqualifizierung von Komponenten. Ich könnte mir denken, Lieferanten habt ihr damals wahrscheinlich letztendlich auch gefunden oder habt es ganz offensichtlich gefunden. Aber so die Situation auch, dass die jetzt einfach die Komponente, die ihr gebraucht habt, jetzt aus dem Regal geholt haben, in irgendein Paket gelegt haben und losgeschickt haben an euch, die wird euch damals ja wahrscheinlich nicht begegnet sein.
Also es hat sich schon auf jeden Fall geändert, jetzt aber nicht unbedingt wegen der großen Verfügbarkeit von neuen Lieferanten oder Hersteller auf dem Markt, sondern eher, dass wir über die Zeit uns einen gewissen Lieferantenstamm aufgebaut haben und eben, wie schon vorher gesagt, ein bisschen zurückgegriffen haben auf Komponenten, die am Markt verfügbar sind. Ne? Einfach so als Beispiel so Pumpen innerhalb des Gehäuses. Das ist jetzt keine Pumpe, die extra für uns hergestellt wurde. Die gab es schon so in der Bauform. Ja. Allerdings wurden dann gewisse Materialien angepasst. Das heißt, da sieht man natürlich schon auch, dass wir eben versucht haben, eben auf so Volumenwaren zurückzugreifen in der Hinsicht, wie du sagst, dass die im Real verfügbar sind und dass sie eben in hohen Stückzahl produziert werden, dass man die auch entsprechend dann auch einkaufen kann und auf Lager legen kann und kurzfristig bekommen kann und dann Lieferantenverträge haben. Was uns halt wirklich uns in die Karten spielt natürlich, ist halt das gestiegene Produktionsvolumen, das wir heutzutage bauen. Das war früher, waren wir halt ein Kunde, der vielleicht ein paar 100 Pumpen pro Jahr brauchte oder Komponenten oder sowas. Heute stehst du mit 10.000 schon anders da. Da hast du einfach ganz andere Machtmarken. Ja. Ne? Und bei anderen Lieferanten ist es halt, und bei anderen Komponenten ist es halt dann, da sind wir halt irgendwann rausgewachsen aus der Phase, sozusagen aus der Entwicklungsphase hin zur Massenproduktion. Jetzt hat mal im Automotive-Fachjargon gesprochen, zum Beispiel Komponentenlieferanten oder Platinenhersteller, wo man dann einfach schaut, ob die Kapazität noch ausreicht, bei dem kann der die Technik noch, kann der in Stückzahlen produzieren, will er sich entwickeln mit uns oder gibt es andere Lieferanten, die dann besser passen. Aber klar, es sind immer Umstellungskosten, die da auftreten. Generell ist es klar komplexer, weil wir einfach mehr Masse benötigen und auf der anderen Seite sind wir natürlich aufgewachsen mit den ganzen Teams, mit den Einkaufsteams, Qualitätsteams, um das dann entsprechend abdecken zu können. Also an sich, wie gesagt, ist es eigentlich hauptsächlich das Thema durch das Wachstum, wo wir einfach eine bessere Verhandlungsbasis haben oder bessere Möglichkeiten. Weil klar, wenn du einfach mit den Stückzahlen irgendwo aufschlägst, ist interessanter, als wenn du halt einfach Prototypen baust.
Ja, ne? Ja, klar.
Ja. Ein Punkt, der, glaube ich, auch ein bisschen speziell für SFC Energy ist, ist, dass ihr sehr hoch integriert seid. Richtig, also nicht nur irgendwie ein bisschen was entwickeln und dann lagert man alles aus, sondern ihr macht ja eigentlich alles selber im Prinzip, außer natürlich die Komponenten.
Ja.
Inwiefern würdest du sagen, ist es ja ein Grund für den Erfolg, den ihr habt, dass ihr halt profitabel sein könnt? Und inwiefern ist es vielleicht auch eine Last? Weil natürlich, wenn du alles selber machen musst, dann kannst du natürlich nicht mehr auf die Zulieferer schimpfen.
Richtig. Müssen die Kollegen abfedern. Ich meine, nein, vollkommen richtig. Also da gibt es auch eine interessante Geschichte dahinter. Und zwar, was wir ja machen und was ja auch einfach dieses Alleinstellungsmerkmal ist, mehr oder weniger, wir machen gerade im Methanol-Bereich die Stack-Entwicklung komplett selber. Also unsere Kernkomponente, der Stack, ist eine Eigenentwicklung. Und klar, wir haben dann ausgelagert Lieferanten, die dann die Bipolarplatten liefern, die Stromleiterplatten, Isolierplatten und so weiter. Das ist dann ausgeliefert an Sublieferanten oder an Lieferanten letztendlich. Aber die Grundentwicklung von Stack, vom Flowfield, von der Reaktion und von dem System, vom Herz, der Brennstoffzelle, das machen wir alles selber. Heißt auch, wir haben hier unten in der Produktion dann entsprechende Stack-Prüfstände. Also da wird auch noch einzeln gesteckt heutzutage, ist auch Wahnsinn, meiner Meinung nach. Also wir machen diese Arbeit täglich, stecken hier 32 Zellen auf einen Stack, pressen die, tun die ins Testing und lassen den einfach durchprüfen auf jede Zelle, ob die geeignet ist für die Produktion, Dauertest und so weiter und geben die dann raus in die in den Modulbau, wo dann diese Brennstoffzellen-Stacks ins Brennstoffzellmodul verbaut werden. Das macht halt machen wenige, dass diese Tiefe, diese Integrationstiefe bei uns im Haus ist. Und wir haben eben, wo dann der Wasserstoff-Hochlauf oder der Hype so ein bisschen gestartet ist, hat unser Lieferant uns angeboten, sozusagen die Membranproduktion zu übernehmen. Weil eben direkt mit den Nullbrennstoffzellen gibt es halt nicht viele Hersteller. Also es gibt einfach uns und vielleicht noch ein, zwei andere, die aber Kleinstvolumen nehmen. Und die haben sich gedacht, die machen jetzt hier das große Business mit Wasserstoffmembranen, Platten und mehr als, ne? Haben uns dann das Ganze übergeben, also wir haben es sozusagen eingekauft. Das heißt, wir haben jetzt halt heute auch die Mehrproduktion sozusagen im Haus. Ja. Das wird noch in UK gemacht. Ja. Das heißt, wir haben nochmal eine Stufe mehr integriert ins Unternehmen. Das ist ja die Kernkomponente an sich. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir einfach diese Tiefe drin und machen dann zusätzlich nach vorn integriert noch Komplettlösungen. Das heißt, wir haben vom Gesamtlösungsschrank bis hin zur Membran eigentlich alles im Haus, was diese Wertschöpfung mit sich bringt. Hast natürlich mehr Entwicklungskosten. Auf der anderen Seite sind wir halt immer noch in so einem Nischenmarkt, dass es einfach nicht viele Hersteller gibt, dass du auch nicht die Masse Lieferanten hast, wo du auf zugreifen kannst. Das heißt, du musst sehr viel selber machen.
Aber siehst du das eher als Chance oder als Problem für euch? Weil wenn man sich jetzt andere Hersteller von Brennstoffzellen anschaut, wir sprechen in der nächsten Woche noch speziell über das Thema Wasserstoff, aber ganz unabhängig davon, jetzt insgesamt halt Hersteller von Brennstoffzellen, speziell von Brennstoffzellensystemen, die heute man jetzt auf den Messen so eben trifft. Wir waren jetzt alle, du wahrscheinlich auch, im Herbst auf der Messe in Hamburg, jetzt kommt dann die überall in Essen und so weiter. Es gibt wieder eine Reihe von Messen. Die sind ja normalerweise eher so aufgestellt, dass sie halt vielleicht den Stack selbst fertigen, aber alles andere wird ja von irgendjemandem nicht nur geliefert, sondern sogar zum Großteil auch von irgendjemandem anderen ja zusammengebaut. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile, so wie es Johannes gesagt hat, man ist für einige Sachen vielleicht nicht selbst verantwortlich und kann dann halt schön schimpfen und Druck machen und so weiter. Aber er hat natürlich auch den Nachteil, ja, wahrscheinlich, dass automatisch die Marge dann natürlich geringer wird, wenn ich halt viel einkaufen muss und viel nach extern vergebe und so weiter. Wie beurteilst du denn das? Gut, die Antwort, die hat SFC für sich eben ja offensichtlich gefunden. Es wird möglichst viel selbst gemacht. Aber ist das tatsächlich eben sozusagen aus Überzeugung so passiert oder hat sich es halt so ergeben und man ist ganz glücklich mit dieser Entscheidung?
Ja, es hat, glaube ich, zwei verschiedene Punkte, die hier relevant sind. Einmal ist einfach sozusagen die Breite an Unternehmen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, und die ist einfach immer noch sehr, sehr gering. Das heißt, diese Technologie DMFC ist ja an sich eine Niedrigtemperatur-PEM-Brennstoffzelle. Da gibt es einfach nicht viele Anbieter sozusagen von den Brennstoffzellen. Das heißt auch sozusagen, dass die Entwicklung von Komponenten und auch die Entwicklung von zum Beispiel Stacks oder sowas ist halt, liegt halt rein bei den Unternehmen, der marktführend ist. Ne? Und das bringt natürlich auf der einen Seite sozusagen sehr viele Entwicklungskosten mit sich. Das heißt, unsere Kosten für die Entwicklung und Pflege der Komponente, das tragen alles wir. Das heißt, die Overheads und diese ganzen Themen, die müssen wir alle selber abfangen. Wenn du jetzt viele Hersteller hättest, sozusagen, die den gleichen Stack nehmen würden, hast du natürlich das aufgeteilt oder aufgesplittet, diese Kosten auf verschiedene Volumen bei verschiedenen Herstellern. Das gibt's halt eben nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, so ein bisschen das Risiko, beziehungsweise auch das Thema, dass man einfach schauen muss, wie man da mit den Themen vorankommt. Auf der anderen Seite hast du halt einfach den Vorteil, dass du eigentlich die Hand drauf hast und alles nach deinem Gusto entwickeln kannst oder produzieren kannst. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn jetzt, wie er gesagt, 5 Lieferanten oder 5 Hersteller auf Lieferanten zugehen, die haben alle ihre eigenen Wünsche, hat der Hersteller des Stacks sozusagen entweder die Möglichkeit zu sagen, gut, ich mache alles oder ich mache nichts sozusagen, ich mache mein Ding. Und das heißt, wir haben halt diese Flexibilität im Haus, dass wir unsere Produkte anpassen können auf dem Niveau, wie wir es benötigen und auch halt forschen können und halt fokussiert forschen können. Ne?
Ja.
Ja, super interessant. Der Martin hat es schon angekündigt, nächste Woche sprechen wir über das Thema Wasserstoff. Und da können wir dann gleich weitermachen, inwiefern jetzt diese quasi integrierte Strategie auch im Wasserstoffbereich umsetzt. Aber das schieben wir am besten auf die nächste Woche, weil die Zeit ist doch dann schon wieder etwas knapp. Wir sind schon wieder nah an der halben Stundenmarke.
Ja.
Wir danken dir vielmals jetzt schon mal für den ersten Besuch hier bei uns. Vielen Dank dir, Stefan, dass du die Zeit gefunden hast und uns all diese Einblicke geteilt hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für die Einladung. Und ja genau, ihr seid ja eh in der Nähe. Das heißt auch herzlich willkommen hier am Standort, wenn ihr mal Interesse habt, das Ganze zu sehen. Und ich freue mich auch auf die nächste Woche, dann auf das weitere, die nächste Session.
Ja, perfekt. Genau. Wir hören uns in einer Woche wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer an euch der Hinweis, wenn ihr mehr Informationen zu Stefan haben wollt oder natürlich auch zu SFC Energy, dann schaut entweder natürlich halt direkt irgendwie logischerweise bei Google rein oder sonst irgendwo, was ihr so benutzt, aber noch viel besser, ihr schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Da findet ihr auch eben halt eine Seite, die sich mit der heutigen Folge beschäftigt und auch die Links, die euch interessieren. Wenn ihr also mehr Informationen zu Stefan, zu SFC und zu den Produkten von SFC wollt, dann schaut da gerne mal vorbei und klickt euch da so ein bisschen durch. Und wenn ihr dann sogar noch auf die Idee kommt, mit uns oder mit Stefan in Kontakt treten zu wollen, ja, noch besser, dann nutzt entweder unsere Mailadresse kontakt@hydrogenbar.de oder ihr könnt, wenn ihr eh schon auf der Webseite seid, einfach das Kontaktformular, das ihr dort findet, ausfüllen und uns auf diesem Wege eine Nachricht zukommen lassen. Und wenn die Nachricht für Stefan gedacht ist, dann leiten wir die selbstverständlich weiter. So, und jetzt ist die Folge für heute vorbei, wie schon vor 10 Minuten angekündigt gefühlt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Stefan Leistner. Macht's gut, bis dahin.
Bis dann.